SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die 11 Jahre alt war, als sie mit ihrer Familie aus Russland nach Baden-Württemberg gekommen ist, als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Das war 1992. Deutsch sprach sie damals nicht. Heute ist sie eine erfolgreiche Schriftstellerin und Journalistin. Hallo und herzlich willkommen, Lena Gorelik.
Hallo.
Frau Gorelik, damals 1992, da sind Sie als 11-Jährige in die 4. Klasse einer Grundschule gekommen, in einer schwäbischen Kleinstadt. Am Ende dieser 4. Klasse, also die Sie ohne jegliche Deutschkenntnisse gestartet haben, am Ende dieser 4. Klasse, mit welcher Deutschnote sind Sie denn aufs Gymnasium gekommen?
Ich bin mit einer 1 aufs Gymnasium gekommen, was mir im Nachhinein etwas peinlich ist, weil das so sehr nach Streber klingt und ich immer noch kein Streber sein möchte, auch viele Jahre nach der Schule nicht. Aber ich hatte auch dadurch, dass ich eben in einer Klasse war, in der ich Deutsch lernen musste, um die anderen Kinder zu verstehen, dann mit einer 1 aufs Gymnasium gekommen.
Also lassen wir den Streber mal beiseite. Der ist ja auch was Positives, der zeigt ja Ansporn. Es ist eine unglaubliche Leistung, in einem Jahr von 0 Deutschkenntnissen auf diese 1 zu kommen. Anfang August, da hat der CDU-Politiker Carsten Linnemann in einem Interview gesagt, Zitat, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, das hat an einer Grundschule noch nichts zu suchen. Sie sind ja da eigentlich das krasse Gegenbeispiel, also von 0 auf 100 in Sachen Deutschkenntnissen. Wenn man dem folgt, was Linnemann gesagt hat, dann hätten Sie damals ja aber eigentlich noch nicht mal eingeschult werden dürfen.
Nee, ich wäre wahrscheinlich in ein anderes Schulsystem gekommen, in eine Förderschule oder in eine, also damals gab es so eine Klasse, in die ich auch eigentlich hätte kommen sollen, die nannte sich Förderklasse. Da waren außer mir eben auch nur andere Flüchtlingskinder drin, die sich entweder in ihrer Muttersprache oder per Handzeichen verständigt haben. Ich glaube, das wäre fatal gewesen. Zum Glück hatte meine Mutter da irgendwie ein richtiges Gefühl für. Sie hat die Rektorin dann wirklich angefleht. Ich erinnere mich noch an dieses Gespräch, weil es mir so peinlich war, wie meine Mutter unterwürfig wirklich gebettelt hat und gesagt hat, geben Sie ihr bitte eine Chance, in eine normale Klasse zu gehen. Und lassen Sie sie es einen Monat lang versuchen. Und zum Glück hatte meine Mutter diesen Riecher, weil ich glaube, dass ich nicht heute dieses Gespräch führen oder so gut Deutsch sprechen würde, wenn ich damals nicht einfach ins kalte Wasser im wahrsten Sinne des Wortes geschmissen worden wäre.
In SWR 2 Tandem ist heute die Schriftstellerin und Autorin Lena Gorelik zu Gast. Wir sprechen darüber, wie man in Deutschland an deutschen Schulen als Kind Zugang zur deutschen Sprache finden kann, wenn man eigentlich mit einer anderen Sprache als Mutter- oder Vatersprache aufgewachsen ist. Also was hilft diesen Kindern? Was ist eher hinderlich? Und natürlich sprechen wir darüber, wie man als Autorin mit doppelten oder gar vielfachen Wurzeln heute in Deutschland seinen Platz als Schriftstellerin und in den gesellschaftlichen Debatten findet. Frau Gorelik, Anfang August, da hat der CDU-Politiker Carsten Linnemann eine Debatte losgetreten, die es ja irgendwie alle paar Jahre immer wieder neu zu geben scheint. Also diese Debatte über die, wie es dann oft heißt, mangelnden Sprachkenntnisse von Migrantenkindern an deutschen Schulen. In einem Interview hat Carsten Linnemann gesagt, Zitat, ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, das hat an einer Grundschule noch nichts zu suchen. Daraus hat die dpa, die Deutsche Presseagentur, dann eine Meldung gemacht, die das nochmal zugespitzt hat und die Debatte auch nochmal angeheizt hat. Da hieß es nämlich plötzlich, ein Grundschulverbot für Kinder müsse doch mal bedacht werden, beziehungsweise zumindest in der Debatte. Da war dann plötzlich die Rede von einem Grundschulverbot für Kinder, die nicht gut genug Deutsch sprechen. Frau Gorelik, Sie haben sich in der Debatte auch zu Wort gemeldet. Warum war Ihnen das ein Anliegen?
Es war mir deshalb ein Anliegen, weil ich sozusagen am eigenen Leib erfahren, jetzt können Sie sich aussuchen, ob man ein musste oder ein durfte oder ein konnte dahinter setzt, was es bedeutet, eben keinerlei oder diese mangelnden Deutschkenntnisse. In meinem Fall waren es tatsächlich keine Deutschkenntnisse. Ich konnte genau ein oder zwei Worte, nämlich Hände hoch, die kannte ich aus sowjetischen Filmen, in denen die Deutschen die Bösen waren. Sonst konnte ich nichts. Und ich einfach weiß, was mit einem Kind passiert, wenn es die Chance bekommt, und so sehe ich das, einfach mit gleichaltrigen Kindern zusammen zu sein. Und mehr ist dann nämlich für ein Kind nicht. Also ein Kind geht da nicht hinein und denkt, so, jetzt lerne ich mal Deutsch, sondern ein Kind geht hinein und denkt, ich möchte nicht alleine in der Pause herumstehen.
Sie selbst, Sie sind völlig ohne Deutschkenntnisse eingeschult worden. Sie haben dann Abitur gemacht 2004. Bis 2004 haben Sie eine Ausbildung an der Journalistenschule in München gemacht und dann studiert, unter anderem Kommunikationswissenschaft und Politik. Heute sind Sie eine erfolgreiche Schriftstellerin und Journalistin. Wie haben Sie das eigentlich, so aus der ganz persönlichen Warte, wie haben Sie es geschafft?
Ich glaube, ich habe es durch zwei Dinge geschafft. Also erstens tatsächlich durch diese Chance, einfach nur sein zu dürfen. Also ich hatte meinen Platz in dieser Klasse und in dieser Schule. Erstmal war der Platz nur des Staunens und nichts Verstehens und es war auch nicht schön. Ich will das auch gar nicht schönreden. Von ab da fühlte ich mich wohl. Es war total hart und unangenehm und peinlich und schlimm, erstmal kein Deutsch zu können. Aber ich hatte den Raum, mir die Sprache und die Gesellschaft zu erobern. Und ich erinnere mich wirklich an einzelne Schritte, wie ich das getan habe. Und dann hatte ich das unglaubliche Glück, in dieser vierten Klasse, in die ich ohne Deutschkenntnisse dann gekommen bin, einem Lehrer zu begegnen, der einfach nur, ich glaube, der hatte keinerlei Fortbildung zum Thema Integration von Flüchtlingskindern oder sonst was gehabt. Er war aber einfach sehr an uns Kindern interessiert. Und er war sehr an mir interessiert und hat mich sozusagen da abgeholt, wo ich war. Und er hat mich nicht als eine Ansammlung von Defiziten gesehen. Konkret heißt das, dass er zum Beispiel ziemlich schnell gesehen hat, dass ich zwar überhaupt kein Deutsch kann, aber gut in Mathe bin. Gut in Mathe war ich nicht, weil ich irgendwie besonders gut in Mathe bin, sondern weil wir in Russland schon weiter mit dem Mathestoff gewesen waren. Und dann hat er, und sobald er das gesehen hat, und das war gleich am ersten Tag, hat er mir, obwohl ich kein Deutsch konnte, gesagt, ich bin die Mathe-Expertin der Klasse. Das hat er auch zu den anderen gesagt. Und dann bin ich immer so von einem zum anderen gegangen und habe denen, Mathe kann man ja schön irgendwie nur mit Zahlen zeichnen machen, und habe denen geholfen zu rechnen und hatte damit sofort ein ganz anderes Standing in dieser Klasse. Ich hatte panische Angst vor diesem allerersten Schultag. Und als ich da rauskam, habe ich mich gut gefühlt. Ich habe mich eben nicht gefühlt von, ich kann das und das und das noch nicht, sondern ich kann das und das.
Also ein ganz tolles Feingefühl auch von diesem Lehrer, der es geschafft hat, Ihnen ein Gefühl von Kompetenz zu geben in so einem schwierigen Umfeld. Jetzt ist es ja oft so, dass bei gelungenen Schicksalen von Menschen, die nach Deutschland kommen und sich orientieren müssen, dass da so eine besondere Person auf einmal auftaucht und denen hilft. Jetzt ist es natürlich eigentlich auch irgendwie ein Armutszeugnis, wenn es Deutschland nicht schafft, das systematisch zu machen. Also dass wirklich alle Kinder diese Möglichkeit haben. Wie wäre das denn aus Ihrer Sicht? Wie könnte man sowas in die Strukturen hineinkriegen?
Ich glaube, es geht wirklich um, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, weil es so ein Modewort geworden ist, Reframing, ja, aber es geht wirklich, wenn die Lehrer, und ich glaube, da geht es wirklich noch nicht mal, weil es ja auch immer heißt, es gibt nicht genug Gelder für Fortbildung und die Lehrer sind alle nicht genug ausgebildet. Ich glaube, es geht um eine Art von Begegnung. Und ich glaube, dass ein Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir einander nicht mehr begegnen wollen auch. Ja, also dass viele Lehrer sagen, oh, das ist zu anstrengend, wenn dann noch einer ist, der, und zwar vollkommen egal, der kann kein Deutsch oder der sitzt im Rollstuhl oder wie auch immer, der ist ein bisschen anders, ja, entspricht nicht einer Norm, dann ist da kein Interesse mehr, sondern es ist dann gleich ein Problem. Und in dem Moment, in dem man diesen Kindern nicht als Problem, nicht als eine Ansammlung von Problemen, sondern als jemandem begegnet, der einfach nur ein Mensch ist, das muss man auch gar nicht positiv drehen von im Sinne, der bringt eine andere Kultur mit und von dem können wir mal lernen, wie man syrisches Essen zubereitet, ja, sondern einfach nur, da ist halt ein Kind und das eine Kind interessiert sich für sonst was und dieses Kind hat halt andere Erfahrungen mitgebracht. Mehr muss man gar nicht tun. Ich glaube, es muss aus unseren Köpfen raus, dieses Bild von, es sollen immer die gleichen Kinder mit dem gleichen Wissen und dem gleichen Deutschkenntnissen und einem ähnlichen Erfahrungsschatz in einer Klasse sitzen.
Man hat ja auch manchmal den Eindruck, dass diese ganz großen Wörter, die da irgendwie mal aufgefahren werden, wie so Debattengeschütze, auch manchmal die Debatte schwierig machen und Dinge verstecken. Also zum Beispiel dieses ganz große Wort von der Integration, dann gern auch im Zusammenhang mit Integration von Menschen mit Migrationshintergrund. Also ich persönlich falle da zum Beispiel auch rein. Also ich habe über meinen Vater einen sogenannten Migrationshintergrund, der stammt aus Kroatien, beziehungsweise ein Kroate aus Bosnien. Ich bin aber in Karlsruhe aufgewachsen und Kroatisch spreche ich auch einfach viel schlechter. Und Deutsch ist quasi auch einfach meine Muttersprache und ich musste da auch nie integriert werden in irgendeiner Form. Wie sehen Sie das? Verdecken diese großen Begriffe wie Integration, wie Migrationshintergrund manchmal auch diese Spannbreite an Einzelschicksalen und einfach was da möglicherweise für ein Potenzial da ist?
Ja, es verdeckt einfach sozusagen jede Grauspur, ne? Weil es ja auch etwas als eine Messlatte ansetzt, was mir bis heute keiner definieren konnte. Also was ist denn Integration? Wann genau bin ich integriert, wenn ich wenn ich Schweinsbraten am Sonntag mache, zubereite oder wenn ich Weihnachten feiere oder wenn ich Weihnachten so feiere, wie es andere Familien tun. Also Integration ist, finde ich, so ein, es es tut so, als gäbe es einen Zustand, den man erreichen kann, und den gibt es nicht, weil ich nicht glaube, dass zum Beispiel die Menschen, die oft nach Integration schreien, ein ähnliches Leben führen wie ganz viele meiner Freunde, ja, die einen biodeutschen Hintergrund haben und trotzdem ein, glaube ich, sehr alternatives Leben führen. Und solange man aber diese Messlatte im Kopf hat, die, ohne dass wir uns jemals darauf geeinigt haben, wie Integration denn aussehen könnte, verdecken wir ganz viele Möglichkeiten und Wege und Grautöne und Momente des Zusammenseins und des Zusammenlebens.
Jetzt haben Sie selbst auch Kinder inzwischen. Haben Sie darüber auch nochmal einen anderen Blick bekommen auf die Debatte? Diese Debatte, die sich ja immer wieder zu wiederholen scheint?
Naja, ich merke das auch an meinen Kindern, dass es vollkommen absurd ist, zum Beispiel diese Debatte anhand von Deutschkenntnissen zu führen. Weil ich habe zum Beispiel, einer meiner Söhne ist jemand, der trägt gerne Kleider und Röcke und ist, würde ich sagen, deshalb ganz oft nicht integriert, kann aber perfekt Deutsch. Also wissen Sie, wie ich meine? Also Kinder haben sowieso ihre eigenen Regeln. Es ist vollkommen egal, was wir denen da, wenn wir sagen, es sollen alle Deutsch können, heißt das nicht, dass alle integriert sind. Das weiß ja jeder, der ein Kind hat. Jedes Kind hat seine Stärken und seine Schwierigkeiten. Wir schicken nicht 25 gleiche Kinder in einer Klasse. Wir schicken Kinder, von denen 30 vielleicht kaum, die perfekt Deutsch können, aber sich kaum trauen, ein Wort zu sagen. Da kann man ja auch nicht sagen, die sind noch nicht genug integriert. Die haben erstmal Grundschulverbot oder sollen erstmal nicht eingeschult werden, egal wie vorsichtig man das formuliert. Solange wir Kinder einfach annehmen als das, was sie sind, nämlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, muss dieses gesellschaftliche Zusammenleben in der Schule funktionieren, so wie es ja auch später im Leben funktionieren muss.
Frau Gorelik, Sie sind aus Russland gekommen mit Ihrer Familie, Anfang der 90er Jahre war das, als 11-jähriges Mädchen. 2015, 2016, also vor einigen Jahren, da sind besonders viele Flüchtlinge aus Syrien nach Deutschland gekommen. Menschen, die vor dem Syrienkrieg geflohen waren. Damals sind Sie für einen Artikel für die Süddeutsche Zeitung nochmal in Ihr ehemaliges Flüchtlingsheim zurückgekehrt. Wie war das denn für Sie, wieder da zu sein?
Ja, es war viel schrecklicher, als ich mir das vorgestellt hätte. Ich war da tatsächlich nicht mehr gewesen, seit wir da ausgezogen sind. Wir haben anderthalb Jahre da gelebt und es war eine ziemlich schlimme Zeit und ich hatte das Bedürfnis, damit zu brechen und so. Ich war auch in einem schwierigen Alter, also so zwischen 13 und 18, bis ich dann ausgezogen bin, hatte ich so das Gefühl, auch damit brechen zu wollen, als hätte es das gar nicht gegeben. Und dann bin ich, wie gesagt, weggezogen, also ergab sich die Möglichkeit gar nicht mehr. Und als dann diese Welle der Geflüchteten kam und sich vor allem so viele Stimmen gegen sie erhoben, habe ich natürlich mich mit dem Thema wieder auseinandergesetzt und habe dann auch so ein bisschen ehrenamtlich in München geholfen, Leuten, die gerade frisch angekommen waren, und habe dann nochmal gesehen, wie die untergebracht werden, und hatte dann das Bedürfnis irgendwie, ich muss da nochmal hin und bin nochmal dahin. Es hat sich ziemlich viel verändert. Als wir da gelebt haben, war das wirklich so außerhalb der Stadt und auch so ein bisschen, da geht man nicht hin. Ja, also ich weiß noch, dass irgendwie die Eltern meiner Schulfreunde sagten, da könnt ihr nicht hin. Das war so ein bisschen verbotenes Gelände. Also nicht das Flüchtlingswohnheimgelände, sondern quasi die Richtung aus der Stadt heraus, da ging man nicht hin. Und jetzt gab es da plötzlich irgendwie so eine Wohnsiedlung nebenan und das Flüchtlingsheim war kein Flüchtlingsheim mehr, sondern ein Heim für obdachlose Menschen. Und trotz dieser Veränderung und trotz auch der eigentlich verbesserten Lebenssituation, in der die Menschen dort jetzt leben, hat es mich total umgehauen. Also ich habe richtig körperlich darauf reagiert. Ich habe dann angefangen zu zittern, obwohl es, also ich weiß gar nicht mehr, was für eine Jahreszeit das war, aber es war jetzt nicht besonders kalt. Und also ich weiß noch, dass ich dann das ganze Wochenende danach das Gefühl hatte, ich kriege dieses Wohnheim nicht aus meinen Knochen. Es war wie so, als wäre alles wieder da.
Also in dem Artikel schreiben Sie, das fand ich sehr beeindruckend, dass Sie sich nicht einfach erinnert haben an das kleine Mädchen, das Sie damals waren, sondern dass Sie wieder dieses Mädchen waren, regelrecht.
Mhm. Also diese ganze Demütigung, also dieses, ich glaube, dass das Leben sich damals demütig angefühlt hat. Ja, also ich war quasi untergeordnet. Also es war ganz klar, dass alle über mir standen, nicht weil ich ein Kind war, sondern einfach auch über meinen Eltern. Ja, also dieses Schämen für die eigene Existenz, für das, wo man ist, wo man lebt und was man nicht zu Hause nennen kann. Also ich weiß, dass es sich richtig falsch angefühlt hat, wenn ich aus irgendeinem Grund von zu Hause reden musste, weil dieses Wohnheim, das waren so Holzbaracken hinter Stacheldraht, in denen wir auch so einfach zusammengepfercht lebten. Und wir hatten irgendwie so ein 12-Quadratmeter-Zimmer zu fünft und haben uns die Küche mit, ich weiß nicht, 40 Familien oder so ähnlich geteilt und die Dusche auch. Also es war eigentlich lebensunwürdig. Und wenn mich jemand nach zu Hause gefragt hat, dann hatte ich richtigen Widerwillen, das als mein Zuhause zu bezeichnen. Und dieses Leben zwischen, ich passe nirgendwo hinein und fühle mich gleichzeitig, muss das aber als mein Zuhause nennen, weil ich sonst keins habe, das hat sich demütig angefühlt.
Also sicher auch ein innerer Gegensatz zu dem Gefühl, das vielleicht auch von außen von Ihnen abverlangt wurde, nämlich Dankbarkeit zu zeigen, hier sein zu dürfen.
Das hat sich immer so, das spürt man, man kann es als Kind ja immer alles nicht in Worte fassen, ne? Oder man kann es erst später tun. Also ich habe immer gespürt, wann von mir Dankbarkeit erwartet wurde und ich habe schon immer auch die Hierarchien gespürt. Ja, also es gab so, man hat einen großen Unterschied gespürt zwischen den Leuten, die einem helfen wollten, weil sie einem helfen wollten und zwischen den Menschen, die einem helfen wollten, weil sie sich danach als bessere Menschen gefühlt haben.
Eben haben Sie gesagt, dass Sie zu fünft in Ihrem Zimmer waren, also Ihre Eltern, die Großmutter, Sie und Ihr Bruder waren
genau.
Das. Warum ist denn die Familie damals überhaupt nach Deutschland gekommen?
Wir sind eine jüdische Familie und damals, als die Sowjetunion am Zusammenbrechen war, war es einfach nicht nur irgendwie materiell prekär, also im Sinne von, dass wir irgendwie kaum was zu essen hatten, sondern auch der Antisemitismus in der Sowjetunion oder in der zusammenbrechenden Sowjetunion stieg ungemein an und dann bekamen meine Eltern Angst und wollten die Sowjetunion verlassen und oder Russland dann, also da war es dann schon Russland und dann gab es eben ein Abkommen zwischen Deutschland und Russland, dass ein bestimmtes Kontingent an jüdischen Flüchtlingen von Deutschland aufgenommen wird und so kamen wir nach Deutschland.
Jetzt sprechen wir auch darüber, wie Kinder, die nach Deutschland kommen, zur deutschen Sprache finden können. Vorhin haben Sie schon mal erwähnt, dass die zwei Wörter, die Sie, glaube ich, drauf hatten, aus Nazi-Filmen kamen, aus der Sowjetunion. Was war denn das erste deutsche Wort, das Sie in Deutschland gelernt haben?
Das erste, was ich versucht habe, man ist eben als Kind, will man ja sofort andere Kinder kennenlernen. Und dann habe ich mir mit dem Wörterbuch, ich habe dann das Wörterbuch meiner Eltern geschnappt und habe dann einfach irgendwie den Satz nachgeschaut, den ich natürlich grammatikalisch nicht bilden konnte. Deswegen habe ich die Worte einfach aneinander gehängt. Ich wollen mit Deutschkinder Freundschaft halten. So, und so bin ich dann zum Spielplatz gelaufen.
Also ein rührender Satz. Hat es funktioniert?
Es hat überhaupt nicht funktioniert. Vor allem waren es, glaube ich, türkische Kinder, die ich angesprochen habe. Und sie haben gelacht und dann ohne mich weitergespielt. Es hat dann irgendwie im Laufe der Zeit, ging es dann schon, aber der erste Versuch ist, ich bin dann mit hängendem Kopf wieder zurück zum Wohnheim marschiert.
Also eine ganz, ganz gemeine Erfahrung, auf einmal als Kind in so einer Umwelt zu sein, die man nicht versteht. Sie sind dann auf die Schule gekommen, eine schwäbische Grundschule in Ludwigsburg, in die 4. Klasse. Am ersten Schultag, wie haben Sie sich denn da gefühlt?
Also ich wollte vor allem nicht hin. Ich hatte richtig Albträume, ich konnte nicht schlafen. Ich habe meine Eltern angefleht, das Übliche. Ich will da nicht hin, bitte lass mich nicht da hingehen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter ziemlich entschieden reagiert hat. Also sie hat mich dann so richtig reingeschoben und ich fühlte mich wahnsinnig verlassen. Ich meine, im Nachhinein weiß ich, dass es auch nicht anders gegangen wäre. Was hätte sie denn tun sollen? Ja, aber mir kam es natürlich wahnsinnig gemein vor. Ich habe mich vor allem wahnsinnig alleine gefühlt. Und da war einfach diese Grenze, diese Mauer des Deutschsprechens, die nicht zu durchbrechen war. Es gab nichts, was ich hätte tun können.
Wie wichtig waren denn für Sie die Mitschüler? Also manchmal, das erlebe ich zum Beispiel bei meiner kleinen Tochter jetzt, ist die Peer Group, also die anderen Kinder sind viel wichtiger als alles andere. Wie wichtig waren die Mitschüler bei Ihnen dafür, dass Sie Deutsch lernen konnten?
Als ich dann anfing, Deutsch zu lernen, lernte ich es von denen. Also ich weiß noch, wie ich immer zuhörte und mir dann erstmal nur einzelne Worte und dann Redewendungen aneignete. Finde ich, merkt man ja auch an eigenen Kindern so. Als meine Kinder in die Schule kamen, merkte ich, das Vokabular verändert sich. Da kommen irgendwie so coole Ausdrücke auf. Die haben sie nicht von mir, die haben sie von der Peer Group. Und genau so war es bei mir. Ich weiß noch, wie ich einzelne Worte, ich weiß noch, dass ich irgendwie mein Mädchen gefragt habe, ob ich irgendwie ein Radiergummi oder irgendwas ausleihen darf. Und dann sagte sie, meinetwegen. Ja, und ich dachte, das ist so ein cooles Wort. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber das merke ich mir. Das klang so weltmännisch, ja, so meinetwegen. Wegen klang irgendwie viel besser als ja oder nein. Und so schnappte ich mir die Sprache. Ich schnappte sie den Kindern nicht weg, aber ich schnappte sie von ihnen auf.
Kinderumfeld ist das eine. Das andere, auch eine Quelle, aus der Sie sich wohl auch die deutsche Sprache den Zugang dazu gefunden haben, das ist die Kinderbuchliteratur. Mhm. Und ganz wichtig war da wohl auch Pippi Langstrumpf, die Sie offenbar unter dem Stacheldrahtzaun im Flüchtlingswohnheim gelesen haben. Warum denn gerade dieses Buch?
Weil ich das auf Russisch auswendig konnte. Das war mein Lieblingsbuch. Und dann konnte ich sozusagen das auf Deutsch mir Wort für Wort erarbeiten. Das war das einzige Wort. Meine Eltern hatten mich... Wir hatten nicht so viel mitbringen können und dann haben sie mich gefragt, welche Bücher ich mitnehmen will und ich durfte, glaube ich, 3 mitnehmen. Und also Pippi Langstrumpf konnte ich einfach auswendig und dann habe ich immer das Deutsche gelesen und mir überlegt, wie das auf Russisch heißt und mir so die Sprache beigebracht.
Also ist irgendwie eine tolle Vorstellung, Sie da zu sehen mit Pippi Langstrumpf, zeigt aber auch, dass Sie natürlich ein sehr begabter und vielleicht auch ein sehr intelligenter Mensch sind. Also Pippi Langstrumpf ganz auswendig zu können, das kann sich auch nicht jedes deutsche Kind auf Deutsch.
Ich habe es aber, glaube ich, weiß ich nicht, hunderte von Malen gelesen. Also es liegt jetzt nicht an einem fotografischen
Also eine ausdauernde Leidenschaft.
Sondern genau, ja. An einer grenzenlosen Begeisterung für diese Figur.
SWR 2 Tandem, heute mit Lena Gorelik. Sie war 11 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie aus Russland nach Baden-Württemberg kam, als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Das war 1992. Deutsch sprach sie damals nicht. Heute ist sie erfolgreiche Schriftstellerin und Journalistin. Frau Gorelik, wir haben so ein bisschen schon über Ihren Weg gesprochen, ganz am Anfang in Deutschland. Wenn Sie heute darauf zurückblicken, was war denn, wenn man so über Spracherwerb nachdenkt, wie man zur deutschen Sprache kommt, was war das, was vielleicht schiefgelaufen ist und das, was Sie wirklich ermutigen konnte damals? Vielleicht mit Ausnahme des Lehrers, über den wir schon mal gesprochen haben.
Ich glaube, es war tatsächlich die Möglichkeit, also man ist ja sehr ausgegrenzt, ne? Wenn man irgendwo neu ist und sich alles erarbeiten muss, was für die anderen eine Selbstverständlichkeit ist, also wirklich den ganzen Alltag. Ich weiß noch, was für eine Herausforderung so Alltagsdinge waren, wie fahre ich hier Bus, was ist überhaupt eine S-Bahn. Dann weiß ich noch, dass irgendwie die Kinder alle immer von Müsli sprachen. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ja, ich hatte keine Ahnung, was die da immer frühstücken. Als ich das dann das erste Mal gegessen habe, habe ich meinen Eltern erzählt, die Deutschen würden Vogelfutter zum Frühstück essen. Und also wenn man sozusagen ausgegrenzt ist einfach durch den Alltag, dann ist das eine große Chance, die Sprache tatsächlich im Leben und nicht außerhalb erwerben zu können. Und das war für mich dieses einfach unter Gleichaltrigen zu sein, sie über Dinge sprechen zu hören, die für uns alle wichtig waren, nämlich Pausen, Brot, weiß ich nicht, T-Shirt, was Sportunterricht, ich weiß nicht, all diese Begriffe, die sozusagen den Lebensalltag eines Kindes gestalten, Freunde, Schulhof, Fahrrad, Rollschuhe, all diese Dinge, dass ich das im Leben erfahren durfte und nicht schon wieder ausgegrenzt in einem Deutschkurs außerhalb, also diese Möglichkeit zur Teilhabe, die habe ich als eine große Chance im Nachhinein empfunden.
Also Möglichkeit zur Teilhabe auch beim Vogelfutter?
Genau, auch beim Vogelfutter. Ich fand es zwar sonderbar, aber ich habe auch kennengelernt am selben Tag die Schokolade mit den ganzen Nüssen. Insofern hat es sich wieder aufgehoben.
Sie haben auch einen ganz besonderen Hintergrund insofern, als Sie 2 Akademikereltern haben. Mhm. Wie wichtig war denn dieser Umstand für Sie?
Ach, ich weiß gar nicht, ob der wichtig war, weil meine 2 Akademikereltern, also ja, natürlich hatte ich weiß aber auch gar nicht, ob das ein Hindernis oder ein Geschenk war. Also das Einzige, was von meinen Akademikereltern kam, war so ein bisschen Druck von auf geht's, du musst bald aufs Gymnasium. Aber sie waren mir ja nicht wirklich eine Hilfe.
Ich habe jetzt auch daran gedacht, wie Ihre Mutter ganz selbstverständlich zu der Rektorin gesagt, mein Kind bleibt auf der Schule.
Also ja, das nicht annehmen. Ja, sie hat, also das rechne ich tatsächlich, dafür werde ich meine Mutter auch für immer dankbar sein, sie hat sehr gekämpft für mich. Und dazu sind viele Eltern, glaube ich, nicht fähig. Und das hat auch oft gar nichts mit Akademikergrad zu tun, sondern meine Mutter konnte auch schon ein bisschen Deutsch. Also das ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man einfach tatsächlich mit, also jetzt aus einem Kriegsgebiet kommt und vielleicht auch Menschen gerade in diesem Krieg verloren hat oder Kinder noch dort hinterlassen hat, dann ist es oft eine zu große Anforderung, in einem neuen Land auch noch für die Kinder kämpfen zu müssen. Das kann man, glaube ich, einfach teilweise nicht bewerkstelligen. Aber ja, das hat, also wenn meine Mutter nicht für mich gekämpft hätte, würde ich wahrscheinlich dieses Gespräch nicht führen.
Ja, also die Situation damals war, dass die Rektorin sie auf eine Sonder- oder Förderschule schicken wollte und ihre Mutter gesagt hat, nein, mein Kind bleibt auf dieser Grundschule.
Ja. Genau, und das können viele Eltern nicht. Ich finde aber auch, dass eine Person, die neu in ein Land kommt und die Sprache nicht kann, auch gar nicht abverlangen kann. Also das weiß jeder, der schon mal sozusagen mit Deutschkenntnissen versucht hat, im deutschen Bildungssystem irgendwo hinzukommen. Also ich habe ein Kind, das hat einen sehr geringen Förderbedarf, aber auch da geraten wir immer an Grenzen des schulischen Systems und ich kann perfekt Deutsch und der Vater meiner Kinder auch und trotzdem kommen wir an ganz viele Grenzen. Ich glaube, das kann man von einer, sagen wir mal, syrischen Familie überhaupt nicht verlangen, dass sie da zum Rektor sagen, mein Kind soll aber in eine normale Klasse. Das müssen wir schon als Land, das Menschen aufnimmt, bewerkstelligen.
Sie sind mit Ihren Eltern gekommen, die auch nicht oder nur sehr wenig Deutsch sprachen. Das führt ja dann in dieser Kinder-Eltern-Konstellation dann auch zu einer gewissen Verunsicherung, stelle ich mir mal so vor. Also es gibt ja an sich dieses Polster, meine Eltern, die sind allwissend, das sind die Helden, die mich durchs Leben bringen. Hat sich das dann verdreht bei Ihnen umgekehrt?
Komplett. Also deswegen habe ich auch gerade kurz aufgelacht, als Sie gefragt haben nach den Akademikereltern, weil ich nicht das Gefühl hatte, von meinen Eltern irgendeine Art von Hilfestellung zu bekommen. Und zwar nicht, weil sie mir keine geben wollten. Ich glaube, meine Eltern haben alles für mich getan, was in ihrer Macht stand, aber weil sie selber so ohnmachtslos und machtlos waren und sie so ausgeliefert waren und wir ganz schnell, also dieser Punkt, wo meine Eltern für mich sorgen wollten, war nach 3 Monaten, schätze ich, vorbei, weil ich besser Deutsch konnte als sie. Ich weiß noch, dass ich immer die Tagesschau übersetzen musste, weil meine Eltern informiert sein wollten. Und dann habe ich auch noch so besserwisserisch, weil ich zuerst Schwäbisch gelernt habe und dann Hochdeutsch, immer meinen Eltern Vorträge gehalten, warum die in der Tagesschau alle falsch Deutsch sprechen, weil ich dachte, Schwäbisch sei das Richtige.
Also Sie haben den Tagesschausprecher verbessert quasi ins Schwäbische hinüber.
Genau. Und dann das Ganze ins Russische übersetzt. Also es ist, meine Eltern wussten, sie waren mir ganz schnell, das ist ja auch, glaube ich, ein Punkt, den jedes Migrantenkind kennt, sie waren mir ganz schnell peinlich. Also ich war ganz schnell an dem Punkt, wo meine Eltern zu russisch waren, um meine deutschen Freunde sehen zu dürfen. Ja, was im Nachhinein schämt man sich natürlich dafür, aber ich habe dann meine Eltern gebeten, mich nicht vom Schullandheim abzuholen. Sie durften nicht zu Theatervorstellungen hin. Also sie waren mir keinerlei Hilfe.
Also ist was ich persönlich auch nachvollziehen kann. Mein kroatischer Vater war mir auch immer peinlich, wenn er nicht im Auto irgendwie beim Fußballplatz ankam. Und auch dieses sich danach dafür schämen, also für die Menschen, die wirklich zu einem gehören und die ja auch was mitzugeben haben, einen Reichtum. Ich habe auch rausgehört bei Ihnen gerade dieses schöne Bild vor dem Fernseher mit der Tagesschau, dass Sie natürlich da auch eine unglaubliche Fertigkeit an den Tag gelegt haben. Also mit 3 Sprachen, Schwäbisch, Hochdeutsch, Russisch, einfach zu jonglieren in so einer Situation. Wie ist das denn als Schriftstellerin, also nach diesem ganzen langen Weg mit diesen verschiedenen Sprachen? Deutsch haben Sie sich in einer gewissen Weise ja auch erarbeitet in der Zeit. Haben Sie darüber, weil Sie sich das auch erkämpft haben, heute einen ganz besonderen Bezug zum Deutschen?
Ja, ich habe interessanterweise, also ich schreibe gerade an einem Roman, in dem ich unter anderem genau darüber schreibe, nämlich über mein Verhältnis zur Sprache. Und zwar habe ich das Gefühl, dadurch, dass ich mir die Sprache erarbeitet habe, gehört sie auch mir. Also es ist so ein bisschen so wie so ein Machtverhältnis, ja. Es ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist so ein bisschen du Deutsch, ich hab dich im Griff, ja. Ich kann mit dir spielen, ich entscheide, wo das Wort hinkommt und wenn das Wort da nicht hineinpasst, dann mache ich es eben passend. Also es ist schon so eine, bis heute ist das Deutsche, also es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit im Sprechen und Schreiben, aber es ist keine Selbstverständlichkeit im Sinne von, also ich freue mich immer noch wahnsinnig daran. Ich freue mich immer noch daran, dass ich die Sprache beherrsche. Genau, es ist so, du gehörst mir immer noch und heute noch und morgen noch.
Also jetzt stelle ich mir sie gerade vor, wie sie die deutsche Sprache rumkommandieren am Schreibtisch. Ja. Gibt es denn auch so ein Liebesverhältnis? Also mögen sie es auch? Haben sie eine gewisse Art von Zärtlichkeit auch zum Material entwickelt?
Ja, total. Ich liebe die deutsche Sprache. Aber es ist so ein bisschen so, wie man die Kinder ja auch liebt und trotzdem sagt man mal so, jetzt gehst du aber Zähne putzen, verdammt nochmal, jetzt sage ich es nicht noch einmal.
Dann schicken sie die deutsche Sprache mal eben Zähne putzen.
Genau.
Also eine deutsch-türkische Freundin von mir, die hat mir mal gesagt, dass sie für starke Gefühle und zum Schimpfen das Türkische benutzt und natürlich dann, wenn sie niemand verstehen soll, und für alles andere das Deutsche. Gibt es bei Ihnen auch so eine Arbeitsaufteilung, so eine innere zwischen Deutsch und Russisch?
Also eigentlich nicht, weil mein Deutsch einfach viel besser ist als mein Russisch mittlerweile, aber die Zärtlichkeit, also diese absolute Liebe, die gibt es mehr im Russischen als im Deutschen. Dieses ganz tiefe Gefühl, also ich merke das zum Beispiel, wenn so manchmal im Kopf, manchmal sieht man doch, wenn die Kinder schlafen und dann findet man sie so wahnsinnig süß, ja? Und das passiert dann im Kopf auf Russisch.
Es gibt eine berühmte, berüchtigte Frage auch an Menschen mit doppelten, mit vielfachen Wurzeln. Da möchte man sie gerne festlegen. Also man fragt, fühlen sie sich jetzt eher deutsch oder französisch, deutsch oder türkisch, deutsch oder
ganz
russisch?
Ganz schreckliche Frage.
Ja, ich wollte Sie gerade fragen, wie sehr nervt Sie diese Frage?
Ja, wahnsinnig, weil es ja niemals eine Entscheidung ist. Das ist so, wie wenn man jetzt zu mir sagen würde, fühlen Sie sich mehr als Mutter oder als Schriftstellerin? Das ist doch Quatsch. Ich bin doch alles zur gleichen Zeit, hoffentlich. Und manchmal bin ich mehr das eine und manchmal bin ich mehr das andere. Und ich finde es, also ich finde die Vorstellung, dass man sich überhaupt entscheiden kann, das fühlt sich an, als würde es einen zerreißen. Das ist so, als würden Sie mich fragen, welchen meiner Söhne ich lieber mag. Natürlich gibt es Momente, wo da nervt mich der eine mehr als der andere. Aber und genau so ist es mit den Herkünften und mit den Sprachen und mit dem, was ich bin. Ich war jetzt ein paar Tage bei meinen Eltern, da kam natürlich mehr meine russische Seite zum Vorschein. Und wahrscheinlich würden meine Eltern sagen, da kam meine deutsche Seite zum Vorschein, weil ich mich dann irgendwie gegen sie mit manchen meiner Gewohnheiten, die in ihren Augen deutsch sind, auflehne oder so, ja. Und für mich fühlt es sich dann an, als würde ich mehr mein russisches Ich leben. Aber es ist doch, also in mir selber, außerhalb der Frage, ist das alles eine Einheit.
Sie schreiben Romane und Erzählungen seit 2004. Sachbücher haben Sie auch geschrieben. Für Autoren mit doppelten oder vielfachen Wurzeln, da gibt es natürlich so ein Dilemma. Also einerseits will man nicht auf diese Migrantenrolle reduziert werden, gleichzeitig aber hat man natürlich doch den Wunsch, sich bei in Debatten zu Wort zu melden. Wie erleben Sie das, dieses Dilemma?
Ja, ich habe lange Zeit hatte ich das Gefühl, ich muss mich dagegen wehren. Also ich will nicht immer die Autorin mit dem Migrationshintergrund sein. Also es ging so weit, dass ich habe irgendwann mal für so eine Anthologie eine Kurzgeschichte geschrieben. Es war so eine Weihnachtsanthologie mit Weihnachtsgeschichten. Und ich hatte absichtlich eine Geschichte geschrieben, die irgendwie am Starnberger See in Bayern bei Familie Müller spielt. Also deutscher geht's, glaube ich, gar nicht. Und wurde dann nach einer Lesung aus diesem Buch dann trotzdem gefragt, wie ich den in meiner multikulturellen Familie Weihnachten feiere und war danach völlig verzweifelt und dachte, nicht schon wieder, kann ich da nicht einmal raus? Und das hat sich aber mittlerweile gewandelt und gewandelt hat es sich mit dem, was in unserer Gesellschaft passiert. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass diese Graben zwischen dem, was die AfD oder diese, wie man fast, also neuerdings ja bürgerlichen Parteien sagt, diese rechtskonservativen bis rechtsradikalen Bewegungen wollen und dem, was ich mir für die Gesellschaft wünsche, dass der Graben so tief liegt, dass es mir jetzt auch mittlerweile egal ist, wenn ich dann darauf reduziert werde, die Migrantenautorin zu sein. Hauptsache, ich äußere mich zu diesen wichtigen Themen. Also ich bin sozusagen, das ist so ein bisschen wie bei der MeToo-Debatte, wurde das ja auch diskutiert, müssen Frauen ihre Geschichten des Unterdrücktwerdens oder des irgendwie falsch Berührtwerdens erzählen, damit man sie hört. Und ich glaube, dass man vielleicht durch diesen Prozess gehen muss. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dann bin ich halt die Migrantenautorin oder eine von den vielen. Hauptsache, diese Geschichten werden erzählt. Hauptsache, wir kommen vor. Hauptsache, uns wird dieses Dazugehören zu diesem Land nicht abgesprochen.
Jetzt haben Sie gerade den Graben angesprochen, der sich da auch auftut. Man kann sich ja auch gegen diesen Graben entscheiden. Also da gehört, wenn man über Menschen spricht, die nach Deutschland gekommen sind, auch dazu, dass sich irgendwann das Gefühl einstellt, voll und ganz dazu zu gehören, nicht dankbar sein zu müssen, mitgestalten zu können, auch mal Forderungen erheben zu dürfen. Wann hat sich denn bei Ihnen dieses Gefühl eingestellt oder war das vielleicht auch eine ganz bewusste Entscheidung?
Es war tatsächlich etwas, was ich mir erarbeitet habe. Also ich kenne bis heute, und zwar nicht nur von meinen Eltern, sondern von ganz vielen Migranten, dieses Gefühl von, wir dürfen aber nichts sagen, ja, also, und irgendwann, und ich habe das so ein bisschen, also geerbt ist falsch, aber ich habe das natürlich, man guckt ja seinen Eltern Dinge ab, und ich hatte ganz oft das Gefühl, also ich musste mir das zum Beispiel richtig beibringen, um jetzt ein ganz banales Beispiel zu nehmen, im Restaurant zu sagen, hier, das Fleisch ist nicht ganz durch oder hallo, ich hatte doch was anderes bestellt, weil erstmal das Gefühl da war, das steht mir eigentlich nicht zu. Und ich musste mir das richtig beibringen, zu sagen, ich darf aber was sagen und ich darf anderer Meinung sein und ich gehöre trotzdem dazu. Das heißt nicht, dass ich außen vor bin. Und wenn ich außen vor bin, dann bin ich eben außen vor dazu. Dann ist das aber der Ort, den ich mir gerade suche. Und das Gefühl, das musste ich mir wirklich jahrelang erarbeiten, da sein zu dürfen, auch wenn ich laut bin.
Jetzt nähern wir uns leider schon dem Ende der Sendung. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, dieses sich erarbeiten von diesem Gefühl, das Menschen hier ankommen lässt. Wenn Sie es jetzt zum Schluss nochmal auf den Punkt bringen sollten, also mit welcher Haltung wir Kindern begegnen sollten, die gerade erst Deutsch lernen, die in Deutschland sind und die wir vielleicht in dieselbe Richtung schicken möchten wie Sie jetzt. Was wäre das?
Für mich wäre es einfach das Gefühl, ihr, es ist gut, dass du da bist. Und oder gar nicht bewerten, es ist, du bist da. Schlusspunkt aus. Das muss man auch gar nicht ins Positive ziehen. Du bist da und nicht du musst etwas sein oder etwas können, um da sein zu dürfen. Oder du musst dankbar sein, dass du da bist, sondern du bist da, du bist Teil davon. Der Junge kann nicht gut Fußball spielen, du kannst nicht gut Deutsch und ihr gehört beide in dieselbe Klasse.
Frau Gorelik, ganz zum Schluss, verraten Sie uns noch kurz, woran Sie gerade arbeiten. Was können wir bald von Ihnen lesen?
Ich arbeite gerade an einem Roman, der sich mit all diesen Themen auseinandersetzt, obwohl ich eigentlich mir jahrelang geschworen habe, nie wieder was dazu zu schreiben, aber jetzt tue ich es doch.
Also der Roman zur Sendung, bald kann man ihn lesen. Von Lina Gorelik. Ihnen alles Gute, schön, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Das war SWR2 Tandem. Die Musik hat Moritz Schelius zusammengestellt, die Redaktion hatte Nadja Ode, in der Technik Norbert Vossen und mein Name ist Patrick Bartarilo.